Aber natürlich ist jemand, der eine App entwickelt und eine Kollegin, die unmittelbar in der Versorgung ist, die haben erstmal nichts miteinander zu tun. Und die zusammenzubringen, schafft Gesundheitsversorgung von morgen, weil man sich kennenlernt und weiß, was man voneinander braucht.
Herzlich willkommen beim neuen Podcast von Gesundheitsstadt Berlin, dem Verein und Netzwerk für Berlin und Brandenburg. Wir stellen innovative und interessante Köpfe unseres Gesundheitswesens und ihre Ideen für die Medizin und Versorgung von morgen vor. Daher der Titel Gesundheitsköpfe. Es sind Menschen, die unsere Gesundheitswelt gestalten und verändern. Wer sind die Köpfe? Was sind ihre Konzepte für eine bessere Gesundheit? Unser Gesundheitskopf heute ist Christine Vogler. Herzlich willkommen, liebe Christine.
Ich grüße dich auch und freue mich, dass ich hier bin.
In einem Satz, wie würdest du dich vorstellen?
Ich bin pflegebegeisterte Geschäftsführerin eines großen Bildungscampus in Berlin und schon lange im Gesundheitswesen tätig und mache den Job gerne.
Du bist gebürtige Berlinerin, ausgebildete Krankenschwester und du leitest heute die größte Pflegeschule in Deutschland, den Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe, und du bist im Ehrenamt Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Alles so geplant in jungen Jahren?
Auf keinen Fall. Und tatsächlich begann es auch leider nicht ganz in Berlin, sondern ich bin in Stuttgart geboren. Aber nach einem Jahr sind dann meine Eltern umgezogen. Mein Vater ist Berliner und meine Mutter kommt aus dem Schwabenland. Von daher bin ich tatsächlich in Stuttgart geboren, aber in Berlin aufgewachsen von klein auf und fühle mich auch von ganzem Herzen als Berlinerin. Und geplant habe ich eigentlich gar nichts. Also was ich geplant habe, ist den Schulweg. Und was ich wusste, ist, ich wollte schon immer in die Pflege. Aber was dann passierte, dass ich ins Bildungswesen ging und Gesundheitsbildung tatsächlich betrieben habe, aber dem Gesundheitswesen auch immer verhaftet geblieben bin, weil ich finde, wir verschenken wirklich sehr viele Ressourcen auch nach wie vor von dem, was Menschen können im Gesundheitswesen, also die, die tagtäglich arbeiten. Und dafür zu ringen und zu kämpfen, das macht mir einfach Spaß.
Vor einigen Jahren hast du eine vielbeachtete Rede gehalten und ein eher düsteres Zukunftsszenario an die Wand geworfen. Ich glaube, es war die erste Rede am Pflegetag, kann das sein?
Kann sein, als ich Präsidentin wurde das erste Mal.
Deine Antrittsrede quasi, gell? Ich zitiere mal indirekt, im Jahr 2033 sagtest du damals, werde es keine ambulante Pflege mehr geben, sondern nur noch Heime, in denen die Pflegebedürftigen in Massen versorgt werden. Für Menschen ab 80 und mit schlechten Prognosen gäbe es eine, Zitat, Beendigungsbehörde für den Lebensabschluss. Finanziell leistungskräftigere Senioren leben dann in sogenannten Lebensabendhäusern, wo sie professionell gut versorgt werden. 2033 ist ein besetztes, historisch besetztes Datum, und in 8 Jahren, wir haben jetzt 2025.
Man muss natürlich die Dinge immer überspitzen, damit sie einem klar werden. Und tatsächlich würde ich das heute immer noch genauso darstellen, was ich auch dargestellt habe, was der Weg wäre, den man gehen könnte und was man damit bewirken könnte, nämlich wenn man Gesundheitsversorgung gemeinsamer denkt und auch ehrlicher denkt mit der Bevölkerung und auch gesellschaftlicher denkt, also auch bestimmte Versorgungsstrukturen als Gesellschaft wieder neu anzugehen. Also wenn wir bei Care Communities, das ist ja zum Beispiel so ein Stichpunkt, ambulante Dienste, die unterstützt werden von Ehrenamtlern, was nicht als Arbeit oder als Ehrenamt und Belastung begriffen wird, sondern als ganz normales Miteinander. Also Gesellschaft leben und für die, die Hilfe bedürfen, auch eben Unterstützung geben. Das ist interessant, dass du mit dieser Rede kommst. Tatsächlich.
Ich habe mich damals sehr beeindruckt. Ja, wir kennen uns ja schon eine Weile.
Ja, genau. Und für mich ist tatsächlich aber dieses Szenario gar nicht so weit weg, weil wenn wir auf die Zahlen gucken, müssen die uns Sorgen machen. Wir werden 500.000 Pflegefachpersonen nicht im System haben, die Versorgung auf einem hohen Niveau machen können. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir Pflegebedürftigkeit in der Zukunft generieren. Wir sind jetzt schon bei 6,5 Millionen Pflegebedürftigen alleine im ambulanten Bereich. Da sind die Krankenhäuser noch gar nicht mitgedacht. Und das steigt ja fast exponentiell, wie sich die Pflegebedürftigkeit einfach aufgrund der demografischen Entwicklung nach oben schiebt. Und die Menschen gehen aus der Pflege raus, weil sie eben in den Ruhestand gehen. Und tatsächlich finde ich auch, wenn man generationengerecht denkt, müssen wir uns überlegen, wie wir die junge Generation auch entlasten können von der Verantwortung gegenüber uns Alten. Also ich glaube tatsächlich, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir Alten uns um uns selbst kümmern werden in der Zukunft.
Self-Care, sagen die Angelsachsen.
Nehmen wir.
Das war ein düsteres Zukunftsszenario, sogenanntes Worst-Case-Szenario. Best-Case-Szenario versucht ja die Bundesregierung jetzt mit dem Zukunftspakt Pflege. Ist es ein solches Szenario oder ist das nur zu kurz gesprungen aus deiner Sicht, der Zukunftspakt?
Naja, vor 9 Jahren hatten wir die CAP, also wo sich die 3 Ministerien Arbeit, Familie und Gesundheit zusammengetan haben. Konzertierte Aktion Pflege. Das hatten wir in 65 auch schon mal, also im vorherigen Jahrhundert. Ich bin immer so ein bisschen verhalten mit diesen Pakten oder mit diesen konzertierten Aktionen, weil am Ende hilft uns nur ein mutiger Gesetzgeber, der Dinge wirklich verändert und nicht fortschreibt oder kleine Dinge verändert. Wir werden uns über die Pflegeversicherung unterhalten müssen, generell über die Sozialversicherung, auch über die Rentenversicherung. Das greift ja alles ineinander. Gesundheitssystem selbst ist ja schon komplex genug, Sozialversicherungssystem da nochmal anzuschauen. Aber vor allem, und das ist so mein Bild, ne, woher ich komme, wofür ich quasi auch ins Feld gehe und dafür ringe, ist, wie kompetent werden die Gesundheitsberufe abgerufen in Deutschland? Wo dürfen wir handeln? Wie sind unsere Mitspracherechte? Also wir sind ja auch Bürgerinnen und Bürger als Pflegefachpersonen und davon sind wir ungefähr 1,7 Millionen. Und hier permanent als Profession ausgeschlossen zu werden aus dem System Gesundheit, eben durch eine fehlende Kammer- oder Selbstverwaltungsstruktur, durch fehlende Strukturen auf der Bundesebene, wo die Profession vertreten wird, geht ja auch der Bevölkerung letztendlich verloren, dass wir mitgestalten, egal in welchen Bereichen. Wir können weder in die digitale Entwicklung quasi Einfluss nehmen, noch können wir strukturiert in Gesetzgebungsstrukturen Einfluss nehmen. Das wächst langsam, viel zu langsam. Und ich glaube, wenn wir da hinschauen, wie wir auch in Zukunft ausbilden, Robert Bosch hat mit Pflege braucht Eliten schon vor ein paar Jahrzehnten ein Buch auf den Markt gebracht, wo ein Zukunftsszenario war, dass die Gesundheitsberufe alle gemeinsam in ein Grundstudium gehen. Die Mediziner, die Pflegenden, die Therapeuten. Und nach 2 Jahren entscheidet man sich, gehe ich in die Medizin, gehe ich in die Pflege, gehe ich in die Therapieberufe. Und die Berufe haben einen gleichwertigen Versorgungsansatz, aber ein gemeinsames Fundament. Das war damals undenkbar. Ich habe das gelesen und dachte, es ist grandios, weil es verbindet uns. Die Grundlagen von Menschsein, die ich lerne, lernen wir alle gleich, Anatomie, Physiologie. Und dieses Verständnis dann auch, dass Pflege, Therapie und auch Medizin eine Gleichwertigkeit haben und gar nicht in Konkurrenz sein müssen, wäre viel besser angelegt. Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Das ist das Idealbild, was ich verfolge. Und wenn man auf diesen Pakt Pflege oder Pakt Versorgung oder wie man es auch immer nennt oder was jetzt eben aufgesetzt ist, draufschaut, glaube ich, greift es fast zu kurz, weil es einfach wieder in alten Denkstrukturen bleibt und diese Denkstrukturen weiterentwickelt.
Es bräuchte einen Zukunftspakt Gesundheit und Pflege.
Ja.
Oder und Gesundheitsversorgung.
Zukunftspakt Gesundheit und Generationen letztendlich tatsächlich, wenn man es aufmachen würde. Weil ohne, dass wir mit allen sprechen, die Alten, die Jungen und die, die im Berufsleben stehen heute, schaffen wir das nicht.
Du hast die Kosten angesprochen. Können wir uns das in Zukunft noch leisten? Beziehungsweise wer zahlt mehr in Zukunft? Der Eigenanteil ist beispielsweise gestiegen in den letzten 5 Jahren, glaube ich, von 2.000 Euro monatlich auf 3.000 Euro. Können sich viele überhaupt nicht leisten. Wie kriegen wir diesen Generationenpflege-Gesundheitsvertrag in Zukunft finanziert?
Nicht über die Systeme, die wir haben. Das ist so verrückt. Ich bin ja da keine Expertin. Ich bin jemand, der seit vielen Jahren sich genau wie du auch Gedanken um die Systeme macht, in den Systemen agiert und lebt. Und was wir sehen ist, dass wir Dinge ansprechen müssen, die eigentlich gar nicht mein Beritt ist. Aber ich merke in der pflegerischen Versorgung, dass Betreuungsleistungen finanziert werden, wo wir erleben und auch denken, Mensch, also die Hecke im Garten, die ist jetzt kein Pflegebedarf. Die wird über ein Betreuungsgeld finanziert. Das sind Dinge, die wir offen ansprechen müssen, ob wir die in Zukunft noch finanzieren können. Also was ist wirklich pflegerische Leistung, die ich erbringe, die niemand anderer erbringen kann, außer die Profession Pflege. Und die muss finanziert werden. Und das wird keine schöne Diskussion werden mit allen zusammen. Aber ich glaube, wir müssen diese Diskussion führen und ich bin da auch bereit zu, die zu führen. Es kann ja nicht sein, wie es heute zum Beispiel im System passiert, dass, weiß ich nicht, Eltern, die ein schwerst pflegebedürftiges Kind haben, für ihr Kind niemanden finden, der dieses Kind versorgt, weil es einen hohen Pflegegrad hat, aber dafür ein Pflegegrad 2 versorgt werden kann. Das darf so nicht passieren, sondern ich glaube, wir müssen dann auch überlegen, es ist auch eine Form von Triage und ich finde es total tragisch, dass ich das hier ansprechen muss. Aber wir erleben das ja in der Praxis, dass ich ja als ambulanter Pflegedienst zum Beispiel entscheide, welche Patientinnen und pflegebedürftigen Menschen nehme ich an, welche nehme ich nicht an. Und im Grunde müssen wir wahrscheinlich irgendwann regulieren, dass man die, die wirklich pflegebedürftig sind, diese Versorgung bekommen und die, die irgendwie noch im Grundsatz Dinge selber auch mit dem sozialen Umfeld regeln können, das leider selber regeln können, weil sonst gar keine Versorgung mehr für die, die schwerst pflegebedürftig sind, da sind.
Wenn man sich hier umschaut bei euch im Bildungscampus, sind fast nur junge Frauen, Männer eher in der Minderheit. Das ist in den vielen Gesundheitsberufen auch so. 80% sind, glaube ich, im Gesundheitswesen Frauen. Wann ist der Beruf, der Pflegeberuf so attraktiv, dass er auch für Männer in Frage kommt?
Tja. Das ist eine feministische Frage. Die Berufe haben alle natürlich eine Historie, schlechte Bezahlung, kaum Karrieremöglichkeit und per se auch in einem Berufsfeld verortet nach dem Motto, das kann ja jeder irgendwie, wenig gesellschaftliche Anerkennung. Und daraus kommt dieser Beruf aus dieser Historie, da sind wir schon lange drüber, aber bis das greift, dass die Gehälter besser geworden sind, ist tatsächlich erst in den letzten Jahren zum Beispiel durchs Tariftreuegesetz in der Pflege umgesetzt worden. Das greift jetzt langsam. Die Karrieremöglichkeiten wachsen jetzt auch, weil wir mehr Studiengänge anbieten können, weil wir mehr Kompetenzen anbieten können. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir es schaffen, dass Pflegefachpersonen mit ihren Qualifikationen auch entsprechend handeln können, also jetzt auf das Pflegekompetenzgesetz oder wie es jetzt Befugniserweiterungsgesetz, wie es jetzt heißt, tatsächlich auch vernünftig arbeiten können, ohne permanent im Rückgriff auf den Arzt bei bestimmten Dingen zu sein. Da geht es dann wirklich darum, dass wir Karriereoptionen haben, bessere Bedingungen haben. Und dann werden wir auch, und das erleben wir übrigens jetzt schon, dass der männliche Anteil steigt. Wobei ich es echt bitter finde, das muss ich wirklich sagen, dass ja auch die Diskussion darüber läuft, was muss passieren, dass mehr Männer in den Beruf gehen. Das ist halt auch einfach nochmal eine soziale Arbeit und Gesundheitsarbeit ist eher eine Situation, die in dieses Muster Frauen-Männer fällt.
Die Gehälter sind eher gestiegen in den letzten Jahren. Ja. Also teilweise sehr flott und auf hohem Niveau. Mhm. Daran liegt es offenbar nicht.
Na doch, so langsam greift es. Ja. Also wir merken, dass tatsächlich in der Pflege haben wir einen höheren Zugang von männlichen Auszubildenden in den letzten 2, 3 Jahren. Aber ich denke, auf Dauer werden wir die Berufe nur dann attraktiv, ja auch für die Frauen, die in dem Beruf sind, dass die auch bleiben, wenn die Arbeitsbedingungen auch passen und auch die Mitsprache passt. Also Mitbestimmung für den Beruf auch selbst.
Der größte Pflegedienst in Deutschland zugespitzt sind ja die pflegenden Angehörigen. Mhm. Wie können wir sie entlasten? Das wird ja auf Dauer auch nicht so bleiben, glaube ich. Das sind ja vor allem Frauen, die ihre Mütter, Väter pflegen, betreuen.
Wir haben vom Deutschen Pflegerat ist es so, dass wir auch mit den pflegenden Angehörigen jetzt seit 2 Jahren intensiver zusammenarbeiten und auch da ermessen und erfassen, welche Leistungen durch die Angehörigen tatsächlich erbracht werden. Das ist uns natürlich auch vorher bekannt gewesen. Aber tatsächlich muss, glaube ich, auch hier die Zusammenarbeit zwischen professioneller Pflege und der Laienpflege, also den Angehörigen Pflegenden, das müssen wir uns auch gut angucken, wie wir da Angehörige unterstützen können. Die Betreuungsarbeit durch die pflegenden Angehörigen ist so unterschiedlich wie die Menschen und die Bedingungen, in denen sie pflegebedürftig werden, so dass es in der unmittelbaren Versorgung gar keine großen Unterstützung, individuellen oder globalen Hilfsangebote gemacht werden können. Ich glaube, was wir hier machen müssen, sind ganz viele Modelle, Angebote. Wie können wir pflegende Angehörige unterstützen? In den Kommunen, hier in den Bezirken ganz viele Angebote machen, ehrenamtlich zu unterstützen. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die uns immer wieder fragen, wie kann ich helfen? Also wie kann ich mich einbringen und hier Strukturen aufzubauen, wo man vielleicht auch so Menschen abrufen kann, unterstützen kann, aber auch dauerhaft Unterstützung geben kann, indem man Angehörige begleitet, die vernünftig schult, die Kassen mit einbindet, auch Coaching-Situationen anbietet, Pflegeunterstützungsangebote, auch hier so Tagespflegen, Unterstützung, wenn ich mal Freizeit brauche. Das muss ausgebaut werden, damit pflegende Angehörige tatsächlich auch pflegen können. Und was wir uns wirklich anschauen müssen, ist, wie wir Berufstätigkeit erhalten, wenn ich pflegende Angehörige betreue. Wenn ich zu Hause jemanden betreue, wie kann ich dafür sorgen, dass dieser Mensch noch arbeiten gehen kann? Aus vielen, vielen Gründen muss das so sein, auch für die eigene Rente zu arbeiten, das wissen wir alle, ohne dass die Menschen fix und fertig sind am Ende. Und da brauchen wir viele Modelle.
da wird ja oft gefordert, es bräuchte sowas wie ein Pflegegeld für die pflegenden Angehörigen als Lohnersatzleistung.
Ich finde das eine spannende Frage. Es gibt ja, in Österreich gab es ja ein großes Modellprojekt, wo einige das auch mitgemacht haben. Da war das so ähnlich angelegt, dass auch Sozialversicherungsbeiträge abgeführt wurden. Und ich finde das als eine Möglichkeit. Ich glaube, wir brauchen nicht eine einzige Möglichkeit, sondern ganz viele Mosaiksteine. Und ein Mosaikstein für pflegende Angehörige zu sagen, wir werden von der Kommune bezahlt, weil ich mache hier eine pflegerische Versorgung und führe Sozialversicherungsgeld ab und kann meine Arbeitszeit vielleicht woanders reduzieren, finde ich eine denkbare Lösung. Und kommt am Ende preiswerter als eine unmittelbare Versorgung über einen ambulanten Pflegedienst oder einen Pflegeheimplatz.
Schafft aber gegebenenfalls auch neue Abhängigkeiten.
Ja, aber gut, die Abhängigkeiten, wer hätte ich ja sowieso. Also dann habe ich die Abhängigkeit, dass ich nicht mehr arbeiten gehen kann und zu Hause bin und meine pflegenden Angehörigen betreue. Dann habe ich nicht nur eine Abhängigkeit, sondern auch einen sozialen Abstieg letztendlich und eventuell eine Isolierung durch eine Einsamkeit.
Als eine Antwort auf den steigenden Pflege- und Sorgebedarf werden Caring Communities diskutiert, auch in Deutschland. Ist das ein Modell für die Pflege von morgen, die Nachbarschaft, das Umfeld mit reinzuholen?
Ich glaube, es muss eine sein, weil es eine von den Mosaiksteinen ist. Aber es braucht Begleitung. Da verweise ich dann wieder auf neue Berufsbilder, die sowas lenken könnten, also Community Health Nurse, also als eine pflegerische Profession, die so eine Care Communities entwickeln kann, wo man wirklich tatsächlich selbstverständlich in der Gesellschaft pflegerische Versorgung als Unterstützungsleistung anbietet. Wo es wirklich vielleicht für jeden Menschen, der auch aufwächst, der groß wird, der älter wird, der auch alt ist und der fit ist, weiß, okay, es gibt hier einen Nachbarn, eine Nachbarin, die kann ich unterstützen, der kann ich helfen, der kann ich morgens ein Brötchen mitbringen oder kann andere Versorgung machen oder guck mal nach oder helf mal beim, weiß ich nicht, Oberkörper waschen. Darum geht es, um ganz normale menschliche Zuwendung und Unterstützung. Und ich glaube, ohne diese Care-Communities wird es schwer.
Community-Health-Nurses hießen früher, glaube ich, Gemeindeschwestern oder zumindest als eine Bezeichnung. Woher nehmen wir die heute und in Zukunft? Gibt es da schon erste Ausbildungen?
Wir haben tatsächlich ein paar wenige Studiengänge in Deutschland, die Community-Health-Nurse-Ausbildung, das ist ein Studiengang, hat damit zu tun, dass das natürlich Kolleginnen sind, die sowohl in der direkten Versorgung sind, gleichzeitig aber auch die Behördenstrukturen kennen, die gesellschaftlichen Strukturen kennen, die Netzwerke aufbauen, die evaluieren können, die entwickeln können, die Prozesse steuern können. Also da muss man ein bisschen was gelernt haben und ein bisschen was umsetzen können. Da braucht man ein bisschen Zeit, auch um die Verantwortung zu übernehmen. Diese Studiengänge lohnen sich dann aber erst oder bringen Deutschland nur dann was, wenn wir sie auch handeln lassen. Also wenn die Community Health Nurse dann in einer Region arbeitet und eben dann entscheiden kann, ein Netzwerk aufzubauen, weiß, wie Fördergelder akquiriert werden, die einsetzen können, die unterstützt werden von den Behörden, aber gleichzeitig auch in der Behandlung vor Ort zum Beispiel Wundversorgung selbstständig machen kann, Hilfsmittel, Matratzen, was auch immer selbstständig verschreiben kann, ohne zum Arzt zu gehen. Also die ganze Bandbreite, die Pflege eigentlich anbietet, selbstständig in der Zusammenarbeit mit den anderen Gesundheitsprofessionen leben kann.
Es gibt Länder, die mit dem Thema Care früher beginnen. Finnland gehört beispielsweise dazu. Bereits vor der Geburt wird mit dem Thema Pflegecare begonnen. In Finnland kümmern sich Krankenschwestern bzw. auch Public Health Nurses frühzeitig um das Wohl von Kindern und Familien. Ist sicherlich nicht eins zu eins übertragbar, aber was können wir lernen von anderen Ländern, auch gerade von Finnland?
Ich denke, die großen Unterschiede sind tatsächlich, also erstmal ist Deutschland natürlich immer ein sehr großes Land. Wir haben den Föderalismus, wir sind nicht zentral regiert. Das ist in diesen Ländern anders. Die sind kleiner, die haben bis maximal 10 Millionen Personen bei sich, wenn man auch nach Dänemark guckt. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied und das sind zentral regierte Länder. Wir haben in Deutschland unsere Historie und es ist richtig so, dass wir im Föderalismus sind. Wir müssen, glaube ich, aber wirklich hinschauen, wo kann man föderalistische Strukturen zugunsten der Gesundheitsversorgung vielleicht wirklich tatsächlich auch ein Stück weit auflösen, um Sachen gut aufzustellen. Und wir haben auch kein Public Health, also im Grunde ein Verständnis von Gesundheitssorge, dass alle gleichwertig einen Zugang in den Gesundheitsbereich bekommen über die verschiedenen Gesundheitsberufe, sondern wir haben ein arztzentriertes System. Wir diskutieren es jetzt gerade wieder durch die Situation, dass wir ein System schaffen wollen, wo die Hausärzte quasi die Patienten in das Gesundheitssystem hineinsteuern. Das finden wir bedenklich, weil die Hausärzte kommen auch an ihre Grenzen mit Versorgungssituation, gerade in der ländlichen Region. Und aus unserer Sicht der Pflege ist es wirklich sehr viel sinnvoller, so zu denken, Anlaufstellen zu schaffen, in denen ärztliche Kolleginnen, Pflegefachpersonen, auch natürlich auch wirklich diejenigen, die dann auch die Kompetenzen haben, die studiert haben, die Weiterbildung besucht haben, die dann die Patienten annehmen können. Das müssen nicht nur Hausärzte sein und bestimmte Einschätzungen machen können und sie dann weiter im Gesundheitssystem reinsteuern können, wo die Patienten und Pflegebedürftigen dann auch versorgt werden können. Das ist das System, wie es zum Beispiel in Finnland gelebt wird, dass die Patienten grundsätzlich erst in so einen Versorgungsbereich kommen, also in eine Praxis, die aber nicht durch einen Arzt gelenkt wird, sondern durch ein interdisziplinäres Team. Und da steuern dann eben die Pflegefachpersonen die Menschen, die dann Gesundheitsversorgung brauchen, in das System hinein. Und ich glaube tatsächlich, wir müssen von dieser Arztzentriertheit weg, weil in Zukunft werden wir in einer Situation sein, dass wir froh sein, dass jemand am Menschen ist, der krank ist. Und dass der versorgen kann. Und das kann eine Pflegekraft sein, das kann eine Physiotherapeutin sein, das kann eine Ärztin sein. Und dann müssen die im Rahmen ihrer Kompetenzen wirken können, ohne Rücksprache halten zu müssen. Das heißt nicht, dass alle alles gleich machen, sondern dass die Physiotherapeutin aber durchaus vielleicht erstmal auch eine Diagnostik eines Rückens machen kann. Und soweit wie ihre Kompetenzen sie leitet, eine Pflegefachperson einschätzen kann, ob die fiebrige Temperatur wirklich tatsächlich nicht vielleicht einfach eine Erkältung ist in der ambulanten Versorgung. Die Logopädin ein ganz normales Stotterkind erkennt und die Ärztin genau dann in dem Bereich chirurgisch arbeitet oder auch vertiefend in der Hausarztpraxis Einschätzung machen kann. Da müssen wir hin.
Primärversorgung braucht Primärausbildung.
Genau.
Eine gemeinsame.
Und ein Primärversorgungszentrum, wo alle Menschen in Deutschland wissen, wenn ich in ein Primärversorgungszentrum gehe, finde ich die verschiedenen Berufsgruppen.
Können das die Gesundheitsämter leisten, der öffentliche Gesundheitsdienst? Lauterbachs Idee der Gesundheitskioske ist ja gleich vom Tisch gewesen. Braucht es da neue Anlauforte?
Ich sag mal, der öffentliche Gesundheitsdienst ist ja was anderes als die Gesundheitskioske. Die Gesundheitskioske sind durchaus ein Modell. Wir haben in Hamburg Gesundheitskioskmodell, die laufen hervorragend. Die sind direkt in den Zentren der Versorgung bei den Menschen. Die werden sehr gut angenommen. Da braucht man nur mal hingehen und die anschauen. Zum öffentlichen Gesundheitsdienst kann ich einfach nur sagen, da kommt Pflege nicht vor. Im ÖGD gibt es keine Pflege, keine pflegerische Versorgung. Die Strukturen gibt es da gar nicht. Das finde ich schon beeindruckend.
In Gesundheitsämtern des öffentlichen Gesundheitsdienstes auch nicht.
Nein. Und da fehlt was, aus meiner Sicht. Also wie kann ich einen öffentlichen Gesundheitsdienst ohne pflegerische Versorgung denken? Kann ich nicht.
Führt ihr da Gespräche? Bringt ihr euch rein? Ihr seid ja dem Pflegetag auch im positiven Sinne eine Lobbyorganisation für das Thema. Werdet ihr da gehört?
Naja, tatsächlich, der ÖGD ist ja anders aufgestellt mit anderen Aufgaben und diese Aufgaben sind so definiert, da haben wir gar keine Zugriffssituation. Und wir sind mit den anderen Themen, die wir vor uns hertragen, nämlich die Handlungskompetenz zu erweitern, eine vernünftige Bildungsperspektive aufzubauen, Karriereoptionen aufzubauen, Zugangsmöglichkeiten zu schaffen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Da sind wir mit unserer Ehrenamtsstruktur schon ganz schön ausgelastet. Der ÖGD, den bewahren wir uns dann für die Zeit, wo wir vielleicht ein bisschen Luft sehen.
Ein Akteur, der sich natürlich da auch in Stellung bringt, wenn es um das Thema Zentren geht, Primärversorgung, sind die Apotheken. Spielen die eine Rolle oder welche Rolle könnten die spielen? Stichwort Gesundheitsversorgung auf Augenhöhe aller Berufe.
Naja, also ich finde, die Apotheken könnten sehr wohl auch in die Gesundheitsversorgung mit reingehen. Also die Apothekerinnen und Apotheker, das sind auch Kolleginnen, die haben lange Bildungswege hinter sich, die haben eine hohe Kompetenz. Und warum sollen nicht in Apotheken tatsächlich auch Impfungen angeboten werden, Grunderfassung von Gesundheitsdaten gemacht werden? Ich finde durchaus, dass man darüber diskutieren kann, wenn ich in einer Struktur bin, wo ich vielleicht in der Kommune die Apotheke habe, aber kein Primärversorgungszentrum. Dann wäre es ja dumm, wenn ich die Apotheke nicht dafür nutzen würde. Also, und ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen entspannter in Zukunft miteinander diskutieren müssen. Das meine ich damit. Derjenige von uns, diejenige, die da ist vor Ort, als Apothekerin, Ärztin, Pflegefachperson, Physiotherapeutin, die muss das tun können, was sie kann, einschließlich der erweiterten Kompetenzen, über die wir uns natürlich unterhalten müssen. Aber einen Puls zu messen, einen Blutdruck zu messen, eine Aufklärung zu machen, einen Zuckerwert zu messen, zu sehen, wie ist die Gewichtssituation, die Mobilisations- oder die Mobilsituation der Menschen, damit kann ich doch präventiv auch arbeiten. Ich kann als Apotheke, ich kann als Primärversorgungszentrum Präventivangebot machen. Und das Thema hatten wir noch gar nicht. Ich glaube wirklich auch, die präventive Arbeit in Schulen und in Kitas ist maßgeblich für die Gesundheitsversorgung von morgen. Wir müssen unsere Menschen gesundheitskompetent machen. Und hier zum Beispiel mit der Schulgesundheitspflege in den Schulen zu arbeiten, Eltern zu erreichen, Großeltern zu erreichen, Freunde zu erreichen. Wir würden sofort wirklich eine große, große Bevölkerungsbreite erreichen. Da könnte man über Ernährung, über Sucht, über Bewegung sprechen. Wir könnten über pflegerische Versorgung sprechen, über normales Umgehen miteinander, dass man jemanden anfassen kann, dass man jemanden berühren kann, ohne dass es gleich irgendwas Verwerfliches ist, sondern wo es wirklich darum geht, jemanden zu bewegen oder jemanden zu unterstützen. Über so eine Dinge muss gesprochen werden. Und da wären Schulen perfekt.
Stichwort Schulen, junge Menschen, aber auch Ältere. Spätestens seit der Corona-Pandemie steigt die Einsamkeit unter beiden Gruppen, den Jüngeren wie den Älteren in Deutschland. Was sind die Gründe aus deiner Sicht?
Naja, also Piaget hat ja schon gesagt, der Mensch ist ein soziales Wesen und alles, was er sozial machen soll, muss er lernen. Das Guten Tag und Auf Wiedersehen sagen ist keine Selbstverständlichkeit, sondern da muss jemand ein Vorbild sein. Und ich glaube, in der Corona-Situation, da haben wir uns sehr zurückgezogen und es war ein härterer Einschnitt für uns alle, als wir geglaubt haben. Und dieses Zurückgeworfensein in dieses Einsamsein, nicht rausgehen können, das hat ja was gerade auch mit der jungen Generation gemacht. Ich glaube, die Aufarbeitung dieser Zeit, die müssen wir unbedingt noch machen, aus der pflegerischen Sicht auch. Was am Anfang der Corona-Situation passiert ist mit der, wir hatten keine Schutzkittel, wir wussten nicht, wie die Bedrohungslage ist, wir sind nicht mehr nach Hause gegangen. Wir haben eine erhöhte Sterblichkeit im gesamten Gesundheitsfachberufen gehabt. Darüber ist nie wieder gesprochen worden. Und das geht nicht. Und diese Situation, die setzt sich ja auch, wie gesagt, 1,7 Millionen Pflegenden und Politik, die entschieden hat, über die Köpfe der Gesundheitsarbeiterin hinweg, ohne Rückschluss, mit wenigen Experten, ohne Einbezug der Pflege, da ist so viel passiert, was, glaube ich, auch diese Gräben, und das ist kein Vorwurf an die Politik, wir waren in dieser Krisensituation, aber jetzt heute darüber nicht zu sprechen oder auf die Art und Weise zu sprechen, wie gesprochen wird, dient der Sache nicht. Wir könnten viel mehr daraus lernen.
Besonders lange wurden die Schulen geschlossen und auch die Pflegeheime wurden isoliert. Die Jüngeren und die Älteren.
Für die Schulen war es diese Kontaktarmut unter den Kindern, die ja wirklich gerade in diesen Lebensalterstufen den sozialen Kontakt und auch diese soziale Lehre miteinander brauchen. Ich glaube, das ist das eine große Thema. Das andere aber dieses, dass Menschen in Pflegeheimen alleine gestorben sind, ihre Menschen nicht mehr gesehen haben, dass Mütter alleine ihre Kinder in den Kliniken entbunden haben, dass wir wirklich in Sterbesituationen, es gab ja auch mal so 2-3 Monate, wo auf den Palliativstationen niemand rein durfte, da haben wir uns nicht gut verhalten. Wirklich, da haben wir uns nicht gut verhalten, weil wir keine Abwägung getroffen haben und auch den Menschen nicht zugemutet haben, dass sie selber eigenverantwortlich entscheiden können. Begebe ich mich in eine Gefahrensituation, weil ich einen Menschen, den ich liebe, begleiten möchte, oder begebe ich mich in die hin nicht? Sondern wir haben über sie entschieden und das war ein großer Fehler. Gerade weil wir mündige Menschen sind. Also wir leben in einer Demokratie, in der wir Mündigkeit leben wollen, damit es klappt. Und das ist uns nicht so gut gelungen. Umso wichtiger, und das sage ich mit der Erkenntnis dessen zurückzuschauen, umso wichtiger ist es, dass wir heute nochmal draufschauen, ganz ehrlich draufschauen.
Du hast gesagt, wir müssen soziale Tugenden lernen, soziale Werte. Braucht es dafür so etwas wie einen sozialen Pflichtdienst, um den Zusammenhalt der Generation zu stärken? Er wird ja jetzt wieder gefordert.
Also wir diskutieren das gerade auch im Deutschen Pflegerat, weil wir dazu angefragt werden, wie wir dazu stehen. Und tatsächlich ist es eine ganz kontroverse Diskussion. Ich glaube, wie in der Gesellschaft auch gerade kontrovers darüber diskutiert wird. Wir sind dem nicht abgeneigt, aber nicht aus den Gründen, dass wir pflegerische Versorgung sichern wollen, sondern dass wir merken, dass dieser Auftrag an die Gesellschaft, gemeinsam zu wirken, in die Pflege, in die Versorgung hineinwirkt, aber auch in die Verantwortung zueinander, also was die Generationen angeht. Und deswegen geht die Tendenz schon in die Richtung zu sagen, ein soziales Pflichtjahr, aber nicht altersgebunden, sondern man kann es sich aussuchen als Mensch in einer Zeitspanne in dem Land, in dem ich lebe, in Deutschland, zwischen, weiß ich nicht, ab wann ich volljährig oder mir ist auch ab 16 bis hin zu einem hohen Alter, wo ich dann auch vielleicht mal mit 40, wenn ich einen Bruch habe oder einen Einschnitt in mein Leben möchte, mal sage, okay, jetzt mache ich mein soziales Jahr und gehe mal ganz woanders hin und mache mal einen Neustart. Also soziales Pflichtjahr, ja, unter den Bedingungen, selber auszuwählen, wann ich es in meinem Lebensalter machen kann, mit einer Begleitung und in allen Gebieten. Also nicht nur pflegerische Versorgung, sondern überall da, wo Menschen in Deutschland gebraucht werden. Und ich weiß es ja heute gar nicht. Vielleicht bin ich ja IT-Spezialist und es wird ein IT-Spezialist für so ein Pflichtjahr gebraucht im Bereich einer besonderen Versorgung, wo man gerade einen IT-Spezialisten braucht, weil wir sie nicht alle Krankenhäuser zusammengebrochen sind, weil wieder irgendein Angriff war. Und dann sage ich halt, okay, ich baue hier mit auf, jetzt mache ich mein Pflichtjahr. Also nicht immer gebunden an dieses Soziale, also eigentlich ein Pflichtjahr, wenn man das so will, ein gesellschaftliches Pflichtjahr. Das wäre eigentlich der richtige Titel.
In allen Gebieten und für alle Generationen.
Ganz genau. Und weil es geht um sozialen Zusammenhalt. Und wichtig ist es, dass ich Dinge kennenlerne, die ich vorher nicht kannte. Also in Felder zu gehen, die ich nicht kenne.
Ihr seid mit dem Berliner Bildungscampus auch Mitglied der Gesundheitsstadt Berlin. Ja. Was bedeutet die Gesundheitsstadt Berlin für dich?
Also beeindruckend finde ich immer wieder, wen ihr bei der Gesundheitsstadt Berlin zusammenholt, weil da sind eben alle. Also wenn wir über Gesellschaft sprechen, lebt ihr das ja. Da ist ja alles drin, von der Bank bis zum Krankenhaus, vom Pflegedienst bis hin zum Anbieter für ausländische Pflegekräfte. Ich besorge dir mal eben schnell was, so ungefähr. Da ist ja alles dabei und man kommt in Diskussion und man kommt genau in diese Begegnungen zu sprechen mit Menschen, denen man sonst nicht so über den Weg läuft. Und das finde ich wirklich tatsächlich beeindruckend. Leider hat man immer viel zu wenig Zeit, sich zu begegnen, aber ihr macht ja viele Angebote. Ich finde das wirklich wichtig. Also, was ihr da anbietet. Das sage ich jetzt nicht nur, weil du mir gegenüber sitzt und ich in eurem Podcast hocke, sondern weil es tatsächlich, ich glaube, das ist die Zukunft, miteinander Menschen zusammenzubringen, die normalerweise nicht miteinander zu tun haben. Natürlich große Bandbreite Gesundheitswirtschaft, aber natürlich ist jemand, der eine App entwickelt und eine Kollegin, die unmittelbar in der Versorgung ist, die haben erstmal nichts miteinander zu tun. Und die zusammenzubringen, schafft Gesundheitsversorgung von morgen, weil man sich kennenlernt und weiß, was man voneinander braucht.
Berlin ist ja die einzige Stadt in Deutschland, die sich Gesundheitsstadt nennt. Die Gefahr ist natürlich, dass man dann auch in einer Art Selbstzufriedenheit verharrt, so nach dem Motto, wir sind da schon weit und wir haben hier tolle Versorgereinrichtungen. Im Vergleich, du kommst ja auch viel rum in Deutschland. Wo steht Berlin in der pflegerischen, auch in der Gesundheitsversorgung? Gibt es Städte, Frankfurt, Köln, Hamburg, wo wir was lernen können?
Das heißt immer, der Vergleich ist der Anfang allen Übels. Aber also aus meiner Sicht ist es, Berlin hat genau mit denselben Situationen zu kämpfen wie alle anderen Städte und alle anderen Regionen auch. Die Demografie schlägt gnadenlos zu. Die Situation der nicht vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen schlägt zu. Wir haben die gesellschaftlichen Umbrüche, die wir haben. Wir haben die Digitalisierungssituation. Wir haben die Angstsituation vor Krisen und Katastrophen, die irgendwie näher kommen. Also uns betrifft es alle gleich. Und von daher würde ich sagen, Berlin ist eine tolle Stadt mit ganz eigenen Sorgen und Problemen. Und ich glaube, um die Gesundheitsversorgung für morgen zu sichern, steht uns schon auch noch ein weiter Weg bevor. Also das wird nicht einfach. Also ich glaube, Berlin ringt da mit anderen. Wir haben ja aus dem Bund-Länder-Konferenz, da treffen sich ja die Länder auch. Also es gibt schon viele Ansätze, Fachkräfteoffensive. Dann ist ja jetzt auch der Berliner Pflegeplan rausgekommen, die Struktursituation sich anzuschauen. Die Ideen sind da. Woran es oft scheitert einfach, und dafür haben wir jahrelange Erfahrung, ist die konsequente Umsetzung. Und die brauchen wir.
Was macht dir am meisten Sorge, Christine, wenn du an die Zukunft denkst?
Tatsächlich Sorgen mache ich mir, da bin ich jetzt sehr ehrlich, dass wir in Deutschland einen gnadenlosen Extremruck nach rechts bekommen. Das macht mir Sorge. Weil für mich das Leben von Vielfalt, Diversität, von vielen, vielen Menschen geprägt sind, die mein Leben lebenswert machen, und ich mir eine andere Gesellschaft, in der Angst regiert und Unterdrückung regiert und Restriktionen regiert, kaum vorstellen kann. Für mich persönlich auch. Und das macht mir tatsächlich Sorge.
Und am meisten Hoffnung? Was gibt dir am meisten Hoffnung?
Jeden Tag die Leute, die mir begegnen, weil alle wirklich das auch nicht wollen. Das ist auch meine Sorge. Und nein, weil an jeder Stelle, wo wir uns begegnen, sind Menschen, die für eine gute Gesellschaft eintreten, für Gesundheit, die Ideen haben, auch wenn es mühsam ist, die hoffnungsvoll sind. Und wenn es mal wieder nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Also auch vernünftig miteinander umzugehen, zu erkennen, dass jeder von uns auch verschiedene Rollen und Funktionen hat, die er wahrnehmen hat. Ich finde, insgesamt benehmen wir uns alle ganz anständig, trotz unserer unterschiedlichen Perspektiven und Rollen. Und dass es da immer weitergeht und die Gespräche weitergehen, das stimmt mich positiv. Ich bin jetzt 55 Jahre alt und ich mache jetzt tatsächlich 35 Jahre kenne ich den Gesundheitsbereich und ich habe es nie erlebt, dass Menschen nicht tatsächlich am Ende für die gemeinsame Sache Gesundheitsversorgung gekämpft haben, dass unsere Wege unterschiedlich sind und unsere Haltung dazu. Das gehört zum Sein dazu, aber dieses Wollen, dass Gesundheit funktioniert, das erlebe ich überall und das, ach, da freue ich mich, dass es dann da auch weitergeht.
Bleiben wir im Gespräch, Christine. Vielen Dank für dieses gute Gespräch.
Ich danke dir.